Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Per Triple-Double ins Jahr 2032. Wir sind heute nicht im UFO unterwegs, aber wir sprechen über ganz viele Dinge, die die Zukunft betreffen. Wir, da sind wie immer ich, euer Stacki und natürlich Robert. Grüße dich.
Servus Stacki, grüß dich.
Ja, Robert, ich habe es gerade schon gesagt, wir sind im UFO nicht unterwegs, aber wir sprechen trotzdem über 2032. Die Länderspielpause ist erstmal passé, wir tauchen wieder ein in die BBL, sprechen auch über sportliche Dinge heute, haben aber nur eine Mannschaft, die wir ein bisschen intensiver heute angehen, weil es vor allem in der BBL viel off the court zu besprechen gibt.
Ja, das ist, glaube ich, fast noch interessanter als jetzt der aktuelle Spieltag. Klar ist der super interessant, super wichtig, wie die Teams aus dieser Länderspielpause rauskommen, aber es gibt eben eine neue Vision, ein neues Zukunftspapier seitens der Easy Credit BBL und seiner Teams, nämlich eben wie es im Jahr 2032 eben von heute weg in 10 Jahren aussehen soll. Da wurden schon ambitionierte Ziele formuliert, da wurden Änderungen angekündigt und ja klar, über die gilt es zu sprechen.
Ja, und das Ganze heißt Triple-Double, weil man sich eben in ja eigentlich mehr als 3 Kategorien deutlich verbessern möchte. Da werden wir dann später mit einem Geschäftsführer drüber sprechen aus der BBL. Wir können es eigentlich schon offenlegen. Es ist Martin Romig, der Geschäftsführer der Hakro Merlins Crailsheim. Mit dem werden wir darüber sprechen, einem Vertreter der kleineren Clubs. Das könnte ganz interessant werden, glaube ich. Zuvor wollen wir aber erstmal auf die Hamburg Towers in der aktuellen Form eingehen. Das wollen wir gleich machen mit unserem Redakteur Rupert Fabich, der allerdings im Zug unterwegs ist. Also wir hoffen mal, dass es mit der Verbindung klappt. Ansonsten analysieren wir das für euch da auch auf jeden Fall durch. Wie ihr das sonst kennt, das Courtside-Live-Spiel, das wir sonst immer am Anfang bringen, das kommt heute mal an den Schluss in die Tissot Overtime, weil wir heute zeitgleich aufzeichnen, wie eben noch dieses Courtside-Live-Spiel läuft. Das läuft bei beiden bei uns auf dem zweiten Screen nebenher. Wir sind heute ein bisschen früher dran, das hat einfach damit zu tun, dass es heute bei mir geschäftlich gepasst hat, dass wir da ein bisschen früher reinstarten können. Aber ansonsten, Robert, der Spieltag ja auch ganz gut unterwegs, werden wir später nochmal im Two-Minute-Drill ein bisschen genauer beleuchten. Ich dachte eigentlich, das wird ein super spannender Spieltag da auf mehreren Ebenen. Auf dem Spielfeld selbst ist es eigentlich nur in Bayreuth so richtig spannend gewesen und in Heidelberg.
Ja, die Heidelberger haben sich ja schon früh in der Saison den Status als Drama-Standort der BBL, wenn man das mal so bezeichnen will, Drama-Queen erarbeitet. Auch hier hatten wir wieder ein Overtime-Duell gegen Ratio Farm Ulm. Braunschweig mit einem mächtigen Comeback-Sieg in Bayreuth. Und ansonsten viele High-Scoring-Spiele. Einige Hunderter gefallen. Ja, unter anderem eben auch beim Spiel der Telekom Baskets Bonn bei den Hamburg Towers. Das vermeintliche Spitzenspiel neben Alba Ludwigsburg am Sonntagabend. Ja, das Spitzenspiel war es vielleicht auf dem Papier. Unterm Strich war es eine ziemlich deutliche Angelegenheit für die Bonner, die 101-72 eben in Hamburg gewinnen.
Ja, ich war für Sportradio Deutschland als Experte jetzt fürs Wochenende mit dabei, habe davor ein bisschen mit denen gequatscht im Interview und die hatten mich auch gefragt, was ist denn dein Spiel fürs Wochenende? Und ich habe gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste, entweder Alba Lubu oder eben das zwischen Hamburg und Bonn. Ich war mir nicht so ganz sicher, beides letztjährige Playoff-Begegnungen gewesen. Alba Ludwigsburg verspricht auf jeden Fall das, was es oder hält bis hierhin, was es verspricht. Die Halbzeit ist gerade vorbei. Aber Hamburg-Bonn hat es nicht so richtig. Aber ich glaube, die beiden Mannschaften sind auch nicht wirklich mit dem zu vergleichen, was wir da letztes Jahr gesehen haben, oder?
Nee, nicht ganz. Klar, Playoff-Ambitionen haben beide. Aber die Bonner untermauern sehr früh in dieser Spielzeit, dass sie auch in dieser Saison wieder zu den absoluten Spitzenteams gehören. Thomas Isalo hat da ein Team zusammengebastelt, wieder das von Beginn an super gut funktioniert. Und es ist nicht von ungefähr, dass die Bonner immer noch ungeschlagen sind. Die Hamburger, da haben wir so ein bisschen die Probleme, die wir zu Saisonbeginn schon befürchtet haben. Die zeigen sich jetzt so ein wenig. vielleicht ein bisschen zu dünn, der Kader. Das war schon fast ein Klassenunterschied, wäre vielleicht zu viel. Es sind natürlich zwei gute BBL-Teams, aber die Bonner waren schon haushoch überlegen bei diesem Gastspiel in Hamburg.
Dass da mit 101-72 ausgegangen ist, vielleicht kann man an dem Tag sagen, tatsächlich, dass es da ein Klassenunterschied war. Die Hamburger haben ordentlich eins auf die Mütze bekommen, hat auch später Wobo festgestellt im Interview. Da hat uns nämlich Rupert ein O-Ton durchgesendet, den werden wir euch später auch noch zeigen. Hat er uns mitgebracht vom Spiel in Hamburg. Er war natürlich vor Ort und deswegen wollen wir jetzt mal nachfragen, wie er das Ganze vor Ort wahrgenommen hat, wie er aktuell die Leistungsstärke der Hamburg Towers sieht und ob da nach wie vor eine Euphorie herrscht da in Hamburg. Wir rufen ihn einfach mal an, mal gucken, ob das klappt mit dem Zug. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie ich die Deutsche Bahn kenne. Und die Verbindung vor allem in diesen Zügen.
Na?
Big Postgame. Hallo? Hier. Hi, Rupert.
Ja. Hi, grüß euch.
Grüße
Servus,
dich.
Servus, Rupert. Ja, die Verbindung der Deutschen Bahn steht. Wir sind begeistert.
Noch begeistert. Wir warten da.
Ich glaube, du hast es verschrien, Robert.
Geht auf meine Kappe.
Ja, vor allem da oben nach Niedersachsen ist, glaube ich, echt ein bisschen problematisch. Aktuell können wir nicht hören. Ich probiere es einfach gleich nochmal. Ansonsten bauen wir ihn vielleicht nachher spontan nochmal mit ein.
So, nächster Versuch?
Nächster Versuch. Versuch Nummer 2. Ansonsten können wir es später auch nochmal über Internettelefonie versuchen. Obwohl, ob das klappt, ist die andere Frage.
Das Internet ist ja bei der Deutschen Bahn bekanntlich besonders gut.
Ich höre die Ironie in deiner Stimme, Rupert. Ja, Rupert, du warst gestern vor Ort, Hamburg gegen die Telekom Baskets Bonn, 72-101 heißt es am Schluss. Die Hamburger haben ganz gut eins auf die Mütze bekommen. Bonn von Sekunde Anfang dominiert, von Sekunde 1 dominiert. Woran lag es denn aus deiner Sicht, mal ganz allgemein gestern?
Oh, da kann man jetzt, das glaube ich, gar nicht auf einen Punkt niederbrechen. In meinem Hauptargument, woran es lag, dass es deutlich war, würde ich erstmal sagen, dass Bonn verdammt gut ist. Also wirklich eine richtig gute Mannschaft, hervorragend aufeinander abgestimmt, eine gute Verteidigung, super gecoacht und natürlich ein TJ Short, der auf MVP-Level spielt. Wenn wir dann zu den Towers schauen, natürlich sind sie nominell nicht auf dem Level von Bonn, also man konnte durchaus Niederlage erwarten. Die Deutlichkeit war jetzt, glaube ich, nicht das, was anzunehmen war vorab. Und auch da kann man eigentlich sämtliche Punkte aufzählen, in denen die Towers unterlegen waren. Das ging, ich habe einen ehemaligen Towers-Spieler nach dem Spiel noch geschrieben, der hat mir gesagt, dass ihm vom Zuschauen her komplett die Körperspannung gefehlt hat und auch generell so ein bisschen der Team-Spirit, dass man sich nochmal gegenseitig mitreißt, also dass so die soften Fakten, die da vielleicht reinspielen, dann, dass sie tatsächlich auch defensiv ziemlich überfordert waren, generell gegen Bonn. Und Bonn hatte jede Menge freier, guter Würfe, was ja auch sich in der Trefferquote widerspiegelt. 62% aus dem Feld, über fast 50% Dreierquote. Und im Angriff konnte man auch ganz gut den Unterschied merken. Die Bonner haben eben mit Short, unter anderem mit Short, jemanden, der sich auch seine Würfe selber kreieren kann, der mit Leon Kratzer zusammen eine super Pick-and-Roll-Attacke hat. Die Hamburger haben eigentlich nur Kendall McCallum, der das ein bisschen selber kann, der aber dann mitunter nicht über seine individuelle Produktion hinauskommt und nicht das Niveau seiner Mitspieler auf das nächste Level anhebt, wie wir jetzt beispielsweise in Shorts können.
Ja, Robert, bevor wir da in die Offense einhaken, du hast, glaube ich, auch ein paar ganz interessante Zahlen mit dabei. Lass uns mal ganz kurz in den O-Ton von Wobo reinhören, weil der genau das auch thematisiert. Also du hast gerade gesagt, die Offense könnte ein Problem sein. Wobo sieht das so ein bisschen anders. Wir hören da mal rein.
Ich glaube nicht, dass die Offense generell unser Problem ist. Ich glaube, das Problem ist eher, dass wir vielleicht durch unsere dann nicht gute Defense, also Offense, ja, hat sicherlich einen Effekt ab und zu, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir lernen, auch durch solche mentalen Phasen jetzt durchzugehen, wo wir einfach der Underdog sind und ein schwieriges Spiel haben und jetzt ein Top-Gegner wie Bonn, der uns auf uns draufgetreten ist und wir einfach da teilweise einfach nicht gegengehalten haben, egal wie das Spiel ausgeht. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass man dann als Team den Charakter, Charakter hat, das Spiel wieder versuchen zu drehen und auch versuchen, Runs zu machen. Und das haben wir einfach nicht geschafft. Und ich glaube, das ist die Arbeit, die auf uns zukommen wird, dass wir ja, jetzt ehrlich arbeiten müssen und aber auch an diesem mentalen Mindset arbeiten müssen.
Also, Wobo sagt, es liegt nicht wirklich an der Offense. Robert, du hast ein paar Zahlen, die gegen dieses Argument sprechen.
Ja, ich denke schon, dass es ein Stück weit an der Offense liegt bei den Hamburgern. Klar, dieses Problem, Körperspannung, Intensität und so weiter, das hat ja Rupert gerade erwähnt, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn wir uns einfach mal die Zahlen anschauen, Punkte pro Ballbesitz legen die Hamburg Towers 0,93 auf. Damit liegen sie im ligaweiten Vergleich auf Platz 12. Das ist wirklich Mittelfeldniveau. Dazu fehlt ihnen meiner Ansicht nach auch Shooting von außen. Sie nehmen sehr, sehr wenige Dreier, 20 Stück im Schnitt pro Spiel, Rang 17 in der BBL, treffen die auch nicht sonderlich gut mit nur 31%. Und das macht es natürlich auch schwer für einen Spieler wie Kendall McCollum, der über den Zug zum Korb zum Beispiel kommt, Räume zu bekommen. Das heißt, ich glaube, dass Hamburg offensiv schon struggelt in dieser Saison. Und ja, Wobo sagt's, Defense leads to Offense. Ihre Defense ist halt jetzt in den letzten Wochen auch nicht mehr so stabil gewesen wie zu Saisonbeginn. Es war jetzt das zweite BBL-Spiel in Folge, in dem sie über 100 Punkte kassiert haben.
Ja, Rupert, Frage an dich. Robert hat das ganz gut aufgedröselt gerade. Nur 20 Dreier pro Spiel im Schnitt. Es gab Spiele in der letzten Saison, da hat eine gewisse Nachverpflichtung da alleine 20 Dreier pro Spiel genommen. Ist der Kader zu dünn oder was ist da das Problem?
Also das ist eine ganz gute Analyse von Robert gewesen. Da möchte ich an dieser Stelle auch mal ein Kompliment an unseren Coach Jens Leutenegger verteilen. Der hat ja schon im Big Sonderheft vor der Saison in seiner kleinen Taktikanalyse geschrieben, dass Raul Korner Teams relativ anfällig, will ich gar nicht so sagen, aber bekannt dafür sind, viele Mitteldistanzwürfe zu nehmen. Was sich auch jetzt ein bisschen zeigt, dass sie vergleichsweise wenig Dreier nehmen. Und, wie Robert auch schon richtigerweise meinte, das Shooting fehlt. Also wir haben in der Theorie mit dem Marvin Clark einen Shooter. In der Praxis zeigt sich das bislang nicht unbedingt bei seinen Quoten. Und zwar so Catch and Shoot ist er wirklich nicht so gefährlich, wie man sich das erhofft hatte. Und das ist ja schon an anderer Stelle ein paar Mal erwähnt. Es gab ja auch die Überlegung, ihn direkt vor der Saison noch auszutauschen. Da war ja der Dragan Milosavljevic ein Kandidat, der letzten Endes zu teuer war. Dann hat sich Clark ein bisschen gefangen, auch in die Rotation gespielt, hat im Eurocup ein, zwei gute Spiele, kommt aber auch sehr viel so ein bisschen über die individuelle Leistung und weniger das andere für ihn kreieren können. Und darüber hinaus geht es wirklich an Shooting, an Nominäm und dann eben auch ein Shooting, was dann auch wirklich auf dem Spielfeld in den Quoten niederschlägt. Und während ihr da die PCE-Ansage kommt, kann ich nochmal ein bisschen einhaken, was den Punkt betrifft, dass der Kader womöglich zu dünn ist.
Ja.
Das ist er sicherlich. Mit einer Zehner-Rotation spielt kaum eine Mannschaft eine Saison über Bundesliga und Eurocup. Bislang hat das immer noch ganz solide funktioniert bei den Towers. Es gab die Diskussion, dass es eine Nachverpflichtung geben soll. Die ist ein bisschen abgeäppt. Jetzt vor ein, zwei Wochen war die letzte Information, dass die Towers tatsächlich nicht aktiv nach einer Nachverpflichtung suchen. Der offizielle Sprech von Roy Korner ist da so, dass das zwar wichtig ist, dass sie Unterstützung auf dem Flügel bekommen, aber es sei kein Budget da, um Spieler nachzuverpflichten. Sicherlich ist bei jeder Mannschaft immer noch ein bisschen Budget dafür eingeplant. Aber es scheint darauf hinauszulaufen, dass sie nicht den Spieler verpflichten und es verpflichten wegen, was ja auch eigentlich ganz clever ist, weil gut, man kann die Rotation quantitativ ein bisschen aufblustern, ob dir der qualitativ weiterhilft, die Spieler, die jetzt auf dem Markt sind. Ich glaube, dass man vielleicht nochmal abwarten muss, bis die Vorrunde in der Champions League beendet ist und dann einige Teams, die ausgeschieden sind, noch den einen oder anderen Spieler wieder vor die Tür setzen, salopp gesagt. Und dann kann man noch mal schauen, ob das ein Spieler hergibt, der die Mannschaft auch qualitativ verbessert. Das war vergangene Saison auch so, als sie Trevon Blue noch geholt haben von Besiktas Istanbul. Und da könnte ich mir vorstellen, dass dieses Jahr vielleicht auch noch mal ein Kandidat dabei ist.
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ist da überhaupt Budget da, dass man dann nochmal nachbessern kann, dass man dann nochmal einen drauflegen kann und sagen kann, Mensch, wir holen uns da nochmal einen Flügelspieler. Aber zu dem Budget muss natürlich erstens ein Spieler passen und zweitens muss natürlich auch die Qualität dieses Spielers dann auch zum Budget passen, zur Mannschaft passen. Und das ist natürlich dann alles andere als einfach. Das ist schon klar. Haben sich die Hamburger vielleicht so ein bisschen in der Kaderplanung, ja, verpokert ist jetzt das falsche Wort, die stehen ja trotzdem 4-3 nach 7 Spieltagen. Also es ist jetzt nicht alles schlecht, was die da machen bisher. Aber vielleicht ein bisschen zu dünn aufgestellt. Das war ja schon im letzten Jahr so ein Kritikpunkt, den die Hamburg Towers da erfahren mussten.
Kann man sicherlich in Teilen so sagen, aber wie gesagt, ich glaube, dass noch eine Nachverpflichtung kommt und was man wirklich nicht vergessen darf, du hast es eben schon angedeutet, sie sind bei 4-3, Raul Korner hat gestern auch noch am Spiel gesagt, dass sie on track sind, das sind sie auch wirklich, also sie haben ein Spiel, was man ihnen jetzt wahrscheinlich nicht vorab gegeben hätte, gegen die Bayern gewonnen und ansonsten haben sie die Spiele verloren, wo man von ausgehen konnte, dass sie verlieren, in Berlin, zu Hause gegen Bonn, in Ludwigsburg, die erstaunlich stark sind, im Eurocup stehen sie ganz solide da. Einzige wirklich ärgerliche, unnötige Niederlage war vielleicht die Heimniederlage im Pokal gegen Ludwigsburg, aber sonst sind sie noch im Säure. Eigentlich eher besorgniserregend finde ich, dass es in den letzten Wochen jetzt nicht so wirklich eine Entwicklung gegeben hat in der Mannschaft. Sie waren wirklich stark am Beginn und erstaunlich gut eingespielt dafür, dass auch mit Bobo und Igasama zwei EM-Teilnehmer spät zum Team gestoßen sind. Das sah wirklich von Anfang an sehr gut aus. Und jetzt bekommt man so ein bisschen den Eindruck, dass die Gegner auch raus haben, wie die Towers spielen, dass vieles sich auf der Kalle fokussiert, dass es auch ein gewisser egalitärer Spielstil ist und dass sie das jetzt ganz gut wegverteidigen können. Und jetzt ist es eigentlich Zeit, so die nächste Evolutionsstufe zu zünden, um darauf wieder Antworten zu finden. Das hat Bobo ja auch gestern nach dem Spiel nochmal gesagt. Er hat gemeint, dass die Niederlage eben klarer Entwicklungsauftrag an die Mannschaft ist. Und er hat viel davon gesprochen, dass es auch ein mentales Problem sei und dass sie jetzt mental in der Lage sein müssen, sich auch im Spielen auf so kleinen Löchern herauszuspielen, sonst könnte es eine frustrierende Saison werden. Allerdings klang er auch sehr optimistisch dabei und ist auch überzeugt davon, dass sie das hinkriegen werden.
Rupert, du hast das Stichwort Evolution benutzt. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Die BBL hat ja ihr Zukunftspapier veröffentlicht, Vision 2032, wo unter anderem ja auch größere Hallen gefordert werden. Und ich glaube, in Hamburg gibt es Neuigkeiten in Sachen Halle. Du hast unter der Woche was berichtet.
Exakt. Hier gibt es sehr gute Nachrichten für die Towers, dass nämlich endlich nach jahrelangem Ringen ein Standort für den Ace Dome gefunden wurde. Die Halle, die der Hauptgesellschaft der Towers schon seit, ich glaube, mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Jahren konzipiert hat, alle, die auch privat finanziert wird, wo gar keine Steuergelder jetzt draufgehen. Und da musste ein städtischer Grund für gefunden werden in Hamburg. Es gab 3 potenzielle Standorte und an allen 3 hat es letzten Endes nicht geklappt. Und jetzt hat man endlich einen 4. gefunden, an dem sich die Arena auch bauen lässt. Die soll wohl für bis zu 9.000 Zuschauer konzipiert werden. Ich finde auch den Standort eigentlich ganz attraktiv, auch nördlich der Elbe jetzt, also noch mehr in der Stadt angekommen, ganz gut erreichbar. Das ist dann tatsächlich ein ganz wichtiger Schritt für die Towers, um wirtschaftlich wachsen zu können, weil die aktuelle Halle mit 3.400 Zuschauern ist natürlich ausvermarktet. Da geht es gar nicht so sehr um die Zuschauerzahlen, die man natürlich fast verdreifachen kann. Aber es gibt auch viel mehr Vermarktungsflächen und auch Vermarktungsmöglichkeiten, die den Towers natürlich dann ganz andere Optionen zur Verfügung stellen, um auch sportlich zu wachsen. Ein sportliches Wachstum bedingt wieder das wirtschaftliche Wachstum.
Vielleicht jetzt noch zum Abschluss in die ICE-Ansage nochmal rein. Bis wann ist die Halle denn fertig oder wann soll die denn fertig sein?
Also unterschrieben sei wohl bislang noch nicht, aber die Informationen seitens der Stadt sind so, dass die Halle auf jeden Fall dorthin kommen wird, wo sie geplant sind. Haben wir die ICE-Ansage hier auch überstanden endlich. Und jetzt geht es wohl noch darum, ob das Grundstück gekauft wird oder ob es verpachtet wird. Sobald das alles geklärt ist, was so in den nächsten 2-4 Wochen der Fall sein sollte, kann man dann auch konkret planen. Ich würde mal davon ausgehen, frühestens in 4, wahrscheinlich eher in 5 Jahren steht die Halle dann und dann auch noch deutlich pünktlich genug für die neuen BBL-Überlegungen.
Super. Auf die gehen wir jetzt speziell ein. Vielen Dank für deine Zeit, dass du dir im Zug nochmal hier die Kopfhörer reingehauen hast für uns. Vielen, vielen Dank und für deine Expertise natürlich auch. Wir hören uns ganz bald wieder.
Sehr gern. Euch viel Spaß noch. Macht mich rummig.
Danke. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
So, sorry an der Stelle für die miserable Audioqualität, aber wir konnten einfach auf die Expertise von Rupert nicht verzichten und er ist beruflich im ICE unterwegs. Jetzt ging es halt nicht anders, aber wir haben gedacht, das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Robert, ganz interessant ist ja auch bei den Hamburgern, die spielen mit die schnellste Pace, sind auch, wenn wir auf die Advanced Stats gucken, gar nicht so schlecht unterwegs, weder offensiv noch defensiv, beides mal mit einem 108er Defensiv- und Offensiv-Rating, was dann 108 Angriffe oder Punkte auf 100 Angriffe gerechnet ist. Von daher, bei den Towers brennt alles andere als der Baum. Das nur an der Stelle nochmal erwähnt. Es ist nicht alles so schlecht wie jetzt dieses Spiel da gegen Bonn, sondern ich finde es ganz interessant, diesen Ansatzpunkt, den er gesagt hat, die nächste Evolutionsstufe muss erreicht werden. Sie müssen sich so ein bisschen abkoppeln von der Leistung von Kendall McCollum, dass du natürlich von deinem Superstar abhängig bist. Liegt auf der Hand, aber diese Abhängigkeit ein bisschen weniger machen, die Verantwortung auf mehr Schultern verteilen, gerade was die Offense angeht, und dann ist das gar keine so schlechte Geschichte bisher. Auch im Eurocup stehen sie ja 2-2.
Ja, die Hamburger stehen solide da, aber es gibt eben ein paar so kleine Baustellen und ich glaube, da sind wir uns alle einig, Rupert hat es auch ja erwähnt, es fehlt schon Shooting. Ich habe jetzt auch die Statistiken gerade nochmal aufgerufen. Die Hamburger haben nur 3 Spieler, die über 30% Dreier werfen. Das ist Len Schormann mit 52%. Das ist natürlich eine überragende Quote. Kendall McCollum nimmt wenig Dreier. Die, die er nimmt, trifft er aber gut. Und dann kommt schon James Woodard, eigentlich ein ganz guter Schütze, mit nur 32%. Und alle anderen Spieler liegen irgendwo zwischen 20% und 30%. Und das ist natürlich schon dann dünn als Team, wenn du nur 2, 2,5 gefährliche Schützen hast auf dem Feld. Und die du dann vielleicht bei einer normalen Rotation ja gar nicht auf dem Feld hast. Immer Schormann hat jetzt nicht die meisten Minuten beispielsweise.
Das sind also alles da ist nicht schon so noch die High-Volume-Shooter, ne?
Ja, richtig, genau. Und das ist einfach noch nicht so ausgewogen. Und ich bin sehr gespannt, wohin die Reise gehen wird bei den Hamburgern. Auch weil das Thema Verletzung natürlich auch im Saisonverlauf wieder eine Rolle spielen kann. Und dann sind wir bei einer 10er-Rotation schnell vielleicht im roten Bereich, wenn wir in 2 Wettbewerben eben, ja, präsent sein müssen.
Ja, also das auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Das nächste Thema, über das wir sprechen werden, das ist jetzt das Thema der BBL, beziehungsweise der Pläne, die die BBL hat. Da gibt's ja so einige, Robert. Kurz zusammengefasst, was beinhalten diese neuen Pläne der BBL, was beinhaltet diese neue Charta, dieses Zukunftspapier, dass die BBL da als Liga verabschiedet hat?
Ja, die BBL bzw. die Teams haben es ja Triple-Double genannt. Es soll quasi eine Verdopplung in 3 ja, sehr, sehr relevanten Bereichen geben. Einerseits sollen die Club-Budgets steigen, sich nahezu verdoppeln auf Pi mal Daumen 200 Millionen Euro. Zudem sollen sich die Reichweiten, sei es klassisch am TV oder eben auch im Online-Social-Media-Bereich, verdoppeln. Und, das finde ich besonders spannend, es soll sich der sportliche Erfolg verdoppeln. Dort wird vor allem genannt das Abschneiden im internationalen Wettbewerb. Aber es soll auch so eine Art Scorecard geben, um den Stellenwert der BBL im europäischen Basketball irgendwie zu beziffern. Vielleicht das müssen wir auch Martin Romig, glaube ich, mal fragen, was es mit dieser Scorecard auf sich hat. Das sind so mal die 3 Rahmenbedingungen, wo man sich explizit weiterentwickeln will. Und dafür hat man auch wieder Kriterien festgelegt, Mindestetat, Hallengröße und so weiter. Also das ist ein richtig umfassendes Papier, das da jetzt während der Woche verabschiedet wurde.
Ja, lass uns da doch noch ein bisschen drüber sprechen. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass wir ein paar Minuten später anrufen sollen, wie ursprünglich geplant, bei unserem nächsten Gast. Von daher würde ich sagen, wir können das nochmal ein bisschen weiter ausführen, vielleicht ein bisschen weiter noch ins Detail reingehen. Beispielsweise bei der Hallenmindestkapazität. Ich finde, das haben sie so ein bisschen verkompliziert. Also ab der Spielzeit 2032/33 ist eine Mindestkapazität von 4.500 Zuschauern erforderlich auf jeden Fall. Und erforderlich ist dann, ich lese das mal kurz ab, erforderlich ist dann eine Mindestkapazität von 1% bezogen auf die jeweils nächsten 100.000 Einwohner. So muss ein Club in einer Stadt mit 650.000 Einwohnern also eine Halle mit mindestens 7.000 Plätzen vorweisen. Diese wird bei einer Gesamtkapazität von 7.000 gedeckelt. Also mehr als 7.000 müssen es dann nicht sein. Und die genannten Mindestkapazitäten können dabei rechnerisch auch durch eine entsprechende Anzahl von Eventspielen in einer größeren Halle erreicht werden. Also der MBC kann dann beispielsweise in Leipzig spielen, wie wir das schon erlebt haben, oder andere Mannschaften. Ich glaube, Bremerhaven hat auch schon häufiger mal in Bremen gespielt. Das haben wir schon öfter, das haben wir auf jeden Fall so schon öfter gesehen. Bamberg in Nürnberg, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Also das ist das, was zur Hallenkapazität so vorgeschrieben ist. Das finde ich, ja, also gut, ja, gut, aber es klingt für mich jetzt irgendwie nicht so richtig krass ambitioniert, oder?
Ist die Frage, was heißt krass ambitioniert? Wenn wir mal aktuell in die Liga blicken, haben wir ein knappes Drittel der Teams, die Stand heute nicht in so einer Halle spielen. Das sind die Hamburg Towers, wir haben es von Rupert gehört, dort ist was Neues in Planung. Das sind aber auch die Hackro Mördlins Crailsheim, die BG Göttingen, die Baskets Würzburg, Medi Bayreuth mit der Oberfrankenhalle und eben der von dir schon angesprochene MBC. Also ich sehe da schon, das ist schon ambitioniert, weil wenn ich jetzt in einer kleineren Halle bin, eben wie der MBC oder wie Medi Bayreuth, da wird mir ein oder zwei Eventspiele in der Saison nicht reichen, um dann eben rechnerisch auf die benötigte Kapazität zu kommen. Also das, glaube ich, ist schon ambitioniert gewisserweise. Was man sich natürlich fragen kann, woher kommt überhaupt die Zahl 4.500? Also hat man die sich ausgedacht oder hat man das irgendwo festgemacht? Das, glaube ich, wird auch eine Frage sein, die man diskutieren muss. Aber ich glaube, das ist schon ambitioniert, aber managebar. Gespannter bin ich fast bei den Etatzahlen, Stacki. Denn aktuell beträgt der Mindestetat ja 3 Millionen Euro für ein BBL-Team. Und das soll eben steigen, so im Zwei-Jahres-Rhythmus, immer um 500.000 Euro, bis wir dann in 10 Jahren 6 Millionen Mindestetat erreicht haben. Das finde ich schon eher ambitioniert. Klar, aktuell Inflation, das heißt, die Etats werden notgedrungen etwas steigen, aber da.
Ja, bin ich absolut bei dir. Also es ist schon ambitioniert, andererseits in 10 Jahren. Boah, also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da war 1 Million der Mindestetat und das ist jetzt auch keine 10 Jahre her und jetzt ist er schon auf 3 gestiegen. Also es ist jetzt nicht, dass da plötzlich komplett in die Kerbe gehauen wurde und gesagt wurde, ab jetzt ist nur noch crazy. Ich finde, das ist ambitioniert vielleicht. Aber ich finde, das ist jetzt auch nicht das große Ziel. Ich denke mal, dass es relativ viele Clubs in der BBL gibt. Was ist relativ viel? Das ist die Frage. Aber vielleicht so das obere Drittel, die jetzt schon mindestens 6 Millionen haben und mit einem 10-Jahres-Plan kann ich mir auch vorstellen, dass es an sehr vielen anderen Standorten gelingt, das auf jeden Fall umzusetzen.
Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht, Stacki. 10-Jahres-Zyklus ist eine lange Zeit. Wenn wir von heute mal 10 Jahre zurückgehen, dann in die
da
Saison.
Da hast du noch nicht mal Magenta 11, 12 Sport gehabt, oder 12,
doch, 13.
Gerade so,
richtig.
Oder?
2008 ja, gerade so. City, glaube ich, ich erinnere mich aber schon noch an Spielzeiten, wo einzelne Teams dann begonnen haben, ihre Heimspiele irgendwie zu streamen, dass man überhaupt das Spiel dann sehen konnte und nur ausgewählte Spieler überhaupt im Fernsehen liefen. Vor 10 Jahren hatte der MBC ein Etat von knapp unter 1 Million, 1 Million. Jetzt hat man das auch geschafft in 10 Jahren. Daher sehe ich diese Entwicklung wie du. Es ist schon möglich, aber ich glaube, dass es gewissermaßen schon einfacher ist, in Anführungszeichen, sich von 1 Million auf 3 zu steigern, als in vielleicht konjunkturschwächeren Regionen, wenn man das so sagen kann, von 3 Millionen auf einmal auf 6 Regionen. Weil wir haben
6 Millionen.
6 Millionen, ja. Und wir haben dann schon auch Konkurrenz, glaube ich. Lass uns nach Bayreuth schauen. Bayreuth spielt mittlerweile dritte Liga Fußball. Was gut, ob die Klasse halten, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, das zieht auch schon Sponsoring-Gelder ein bisschen weg. Das ist schon sehr, sehr ambitioniert, glaube ich, auch wenn es über den Zeitraum von 10 Jahren geht.
Ja, ambitioniert soll es ja auf jeden Fall auch sein, denn die Liga will sich natürlich weiterentwickeln. Das mit der Scoring Card, was den internationalen Basketball angeht, dass man sich da ein bisschen besser messen kann, das finde ich ganz gut. Das Prinzip dahinter, wie gesagt, würde ich sehr gerne verstehen, weil das, glaube ich, sehr schwer zu messen ist. Die BBL, glaube ich, in den niedrigeren Wettbewerben in Anführungsstrichen eigentlich ganz gut vertreten. Immer wieder auch mit Mannschaften, die mal die Euro-Challenge damals gewonnen haben oder jetzt den FIBA Europe Cup, wie er jetzt heißt. Das gab es ja auch schon. Ich glaube, in den absoluten Top-Sphären ist da natürlich noch einiges aufzuholen auf die anderen Ligen. Vor allem, wenn wir drauf schauen, dass sich ja natürlich Bayern und Alba nicht unbedingt mit der nationalen Konkurrenz misst, was die Budgets angeht, sondern international eher im hinteren Mittelfeld liegt, wenn wir das mal vorsichtig formulieren, in der Euroleague. Dann finde ich es sehr interessant, ist das aus deiner Sicht auch so ein Ansporn, dass die Liga diese beiden Mannschaften nicht völlig aus den Augen verliert? Ich meine, der Unterschied ist jetzt schon riesig, aber dass er nicht noch größer wird?
Bestimmt. Also ich glaube, das ist natürlich ein Ansporn für alle Teams, dort zumindest näher ranzurücken. Und auch für die deutschen Teams im europäischen Vergleich, Stucky, ich sehe das gar nicht so. Sich in den nächsten 10 Jahren im europäischen Basketball vielleicht doch mal etwas tut, was ein, wie sagen wir es, ja, ein Financial Fairplay angeht, das auch greift, weil es war jetzt zumindest schon zu lesen, eben, dass Barcelona ein bisschen der Geldhahn zugedreht werden soll in der kommenden Saison, weil der FC Barcelona ja doch etwas mit Finanzproblemen zu kämpfen hat. Man liest es seit Jahren. Vielleicht wirkt sich ja das tatsächlich mal aus. Ja, aber die Fußballabteilung finanziert ja die ganzen Randsportarten ebenfalls mit. Das heißt, vielleicht tut sich da mal wirklich was. Und wenn dann in Deutschland Teams sind, wie Alba Berlin, wie Bayern München, aber auch wie alle anderen Teams in der BBL, die wirklich solide wirtschaften, mit Weitsicht wirtschaften, eben nicht mehr Geld ausgeben, als sie haben, ich bin überzeugt, das muss sich und das wird sich in den nächsten Jahren auszahlen.
Ja, hoffentlich zumindest. Dieses gesunde Wirtschaften ist, glaube ich, das A und O. Man sieht das natürlich auf vielen Flächen, dass es nicht so ist, gerade in der Euroleague. In diesem Transferfenster, glaube ich, so gut wie noch nie. Wie verrückt wurde da eingekauft und hin und her getauscht. Also es war wirklich wie verrückt. Die Budgets dort sind andere. Und wie gesagt, um das Ganze einfach nicht komplett aus dem Ruder laufen zu lassen, tut die Liga, glaube ich, daran ganz gut, Anreize zu setzen. Und diese Anreize gelten ja meistens nicht für die Top-Teams. Das müssen wir auch so ehrlich sagen. Also Bayern München muss man, glaube ich, nicht vorschreiben, dass sie in 10 Jahren ein Etat von 6 Millionen, ein Mindestetat von 6 Millionen Euro haben. Oder Alba Berlin. Oder dass da die Hallen entsprechend ausreichend groß sind. Das muss man den beiden Mannschaften ja nicht nahe bringen. Ich glaube, dass es da eher darum geht, den hinteren Teil, den unteren Teil der Finanztabelle in der BBL mitzuziehen. Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Die wollen wir jetzt besprechen mit Martin Romich von den HK Merlins Kreisheim und ich würde sagen, den rufen wir einfach mal an.
Hallo, servus.
Servus Martin, Big Post Game hier. Robert ist auch mit am Start.
Servus Martin, servus, grüß servus. Dich. Grüße aus München.
Ja, Grüße. Sind wir schon auf Sendung oder?
Wir sind schon auf Sendung, wenn es in Ordnung ist für dich.
Ah, okay. Ich wollte mich gerade noch neutralisieren, aber jetzt geht's nicht mehr. Also muss ich das während dem Gespräch machen.
Sehr gut. Wovon neutralisieren? Von Alba gegen Lubu oder?
Von irgendwelchen Gedöns hier im Verein, was jetzt tierisch auf den Sack geht und irgendwie bei mir landet am Sonntagabend. Aber das gehört zu meinem Job dazu. Ja.
Sehr gut. Martin, lass uns ein bisschen über die BBL und das Zukunftspapier sprechen, dass ihr mit Crailsheim ja zumindest mit in der Abstimmung drin wart. Wie lief's denn? Oder was ist deine grundsätzliche Haltung zu diesem Zukunftspapier Triple-Double 2032?
Naja, gut, nachdem das Sigma jetzt ein Triple-Double gerade hingelegt hat, muss ja die Liga nachziehen, beziehungsweise das Sigma musste jetzt nachziehen, weil wir ja vorher das verkündet haben mit unserem Papier. Und von daher, also es ist anspruchsvoll und sag mal vereinzelt auch, oder vereinzelt sehr anspruchsvoll. Und spricht dafür, wo die Liga hin muss. Und generell ist es ja auch so, dass wir in die Richtung stoßen müssen. Ja.
Also du sagst anspruchsvoll.
Vielleicht müsst ihr anspruchsvoll, natürlich Verdoppelung des Umsatzes in den nächsten 10 Jahren. Die einzelnen Punkte könnt ihr vielleicht nochmal aufzählen. Die habe ich jetzt nicht mehr alle im Kopf, aber generell geht es jetzt einfach darum, die Liga dann, sage ich mal, zukunftsfest aufzustellen. Ja,
ja, wir haben es im Vorgespräch schon ein bisschen thematisiert. Geht ja um das Budget der Clubs, das sich verdoppeln soll, die Reichweite in den Medien soll sich verdoppeln, der sportliche Erfolg soll sich verdoppeln. Wo siehst du denn das anspruchsvollste Ziel in den nächsten 10 Jahren?
Also ich denke halt einfach, wenn wir, sagen wir mal, europäisch weiterhin irgendwo sagen wir mal, die nächste Duftmarke setzen wollen, müssen wir in diese Richtung stoßen. Ob wir das jetzt ganz erzielen, weiß ich nicht. Also die Frage ist halt auch, was wir mit unserem damaligen Papier, ich war ja damals bei der Entscheidung ja nicht dabei, dass wir gesagt haben, wir wollen 2022 die stärkste Liga Europas werden. Aber es war ja schon mal einfach eine Zielsetzung, an der man sich doch hochhangeln konnte als Liga. Jetzt, wenn man das jetzt bewertet, nach welchen Kriterien man das Ganze bewerten sollte, ist es der sportliche Erfolg? Ist es das, dass wir in der Euroleague jetzt noch nicht bis ins Final vorgekommen sind, beziehungsweise andere Ligen einfach mehr Geld im System haben, also beziehungsweise höhere Nettogehälter bezahlen können? Also die Frage ist, nach was man das bewertet. Aber ich denke schon, dass die Liga selber, die BBL, einer der interessantesten Ligen in Europa geworden ist schon, was den Wettbewerb anbelangt, also was die Tiefe, die Leistungsdichte und so weiter anbelangt. Und das spricht für die BBL. Und vielleicht haben wir nicht das ganz große, hehre Ziel erreicht, aber mit dieser Vorgabe hat sich doch schon eigentlich was entwickelt. Also und wenn ich das jetzt runterbreche auf unseren Standort, wenn man da die Ausgangsvoraussetzungen gesehen hat, wie wir in diese Liga gefühlt oder bildlich gesprochen gestolpert sind, zufällig aufgestiegen sind, wie man es nennen mag, haben wir auch davon profitiert.
Ja, Martin, wenn wir es jetzt mal auf euren Standpunkt runterbrechen, dann ist es für euch sicherlich eine größere Aufgabe wie jetzt für Bayern München oder Alba Berlin. Dort fließt das Geld, also da sind die Budgets jetzt schon wesentlich höher, wie sie 2032 als Mindestetat sein sollen. Das ist ja auch klar, die haben die großen Hallen. Da ist eigentlich jetzt nicht so ganz groß viel Veränderungen geplant. Ist das auch so ein Ziel auf gerade Clubs wie euch, dass ihr da weiterhin am Puls bleibt, dass ihr euch weiterentwickeln müsst, um da den Abstand auch nicht zu groß werden zu lassen?
Also das wissen wir auch ohne Standards. Das weiß ich. Also ich brauche diese Standards nicht mehr, um zu wissen, was ich in 10 Jahren benötige. Und in 10 Jahren benötigen wir diesen doppelten Umsatz. Also das ist einfach die Realität. Also wir sind tagtäglich im Wettbewerb um Spieler, um Sponsoren, um Reichweite, um Aufmerksamkeit. Und wir können uns jetzt nicht auf dem, was wir jetzt erarbeitet haben, ausruhen. Und das ist ja auch, sag ich mal, lebendiges Gebilde. Ich meine, jede Standardsetzung in der zweiten als auch in der ersten Liga hat irgendwas in irgendeiner Form bei uns bewirkt. Ja, Es geht ja auch nicht um die Standards an sich, aber wenn man jetzt einfach mal historisch jetzt mal zurückgeht, ich glaube vor 15 Jahren, also nagel mich da bitte nicht fest, gab es ja dann diese große, wie sagt man, die Wende, wo man gesagt haben, wir wollen raus aus den Schulturnhallen in die großen Arenen, und da haben wir von einer Kapazität von 3.000 gesprochen. So, mittlerweile haben alle Standorte eine 3.000er Halle. Also nur als Beispiel, also wo wir damals standen und wo wir jetzt sind. Also die Liga hat sich insgesamt, also auch standortbezogen, also alle Standorte haben sich brutal weiterentwickelt. Also wir sind mit Sicherheit nicht an dem auf dem Level von vor 15 Jahren, wo es Ehrenamtlichkeit gab im Backoffice, wo da einer sich einen Arsch aufgerissen hat, nicht mehr gewusst hat, wo links und rechts ist und eine Bundesliga-Mannschaft geschmissen hat. Also das hat sich alles etabliert, ausgerichtet, natürlich auch budgetmäßig entwickelt, auch aufgrund von der wie sagt man, Hauptamtlichkeit, die dann praktisch generiert wurde oder vorgegeben wurde. Also es gab ja auch Vorgaben, wie so Backoffice ausschauen muss. Und nichtsdestotrotz haben wir uns ja seitdem auch weiterentwickelt. Also nur als Beispiel, die letzte Standardanhebung, Anpassung war ja dieses Mindestbudget mit 3 Millionen. Und wo das ausgesprochen wurde, hatten wir das noch nicht. Ja. Es war Ziel, es war eine Vorgabe, und es hat natürlich den meisten Standorten geholfen, auch diese Ziele zu erreichen, weil sie klar kommuniziert wurden, wo man, sag ich mal, ein bisschen Kanonen, also ein bisschen Munition in der Tasche hatte, um auch, sag ich mal, das Umfeld dafür zu sensibilisieren. Also sei es die Zuschauer, sei es die Partner, die bisherigen Partner, beziehungsweise dass man seine Akquisebemühungen oder den Vertrieb einfach stärken muss und in dem Bereich noch agiler unterwegs ist. Und ich weiß gar nicht, wann die 3 Millionen gesetzt waren. War das vor Corona, während Corona? Nee, vor Corona noch. Und davor, also wir sind als Standort schon weiter.
Ja, lass mich also, da mal ganz kurz einhaken.
Man darf sich das ja nicht vorstellen, dass es jetzt um eine Zielerreichung geht und dann hören die Bemühungen auf. Also das ist ja nicht der Fall. Ja, also es geht weiter. Also man stellt Leute ein, man versucht das Produkt attraktiver zu machen und so weiter. Und wir haben natürlich Einschläge gehabt mit Corona, mit Zuschauer, Rückentwicklung oder keine Zulassung, No-Show-Rates und so weiter und so fort. Und natürlich gilt es, dein Umfeld zu sensibilisieren für die Situation. Und das sind wir ziemlich kämpferisch.
Lass mich da kurz einhaken. Was bedeutet das, diese Zahl von mindestens 4.500 Zuschauern für euch jetzt zum Beispiel als kleiner Standort, der bisher eine Halle hat, wo gerade so mit Ach und Krach mit vielen Stehplätzen 3.000 reinpassen? Was bedeutet das konkret für euch? Und welche Aufgabe stellt sich da? Ist das eine große Aufgabe für euch? Ist das sowieso so, dass ihr wollt ja sowieso eine Halle, habt ihr jetzt ein Stück Papier in der Hand, womit ihr auch zur Stadt gehen könnt und sagen könnt, jetzt müsst ihr aber, oder was ist das konkret für euch?
Also jetzt haben wir es halt offiziell, dass wir eine größere Halle brauchen. Vorher war es halt so, dass wir gesagt haben, wir werden unsere Ziele nicht erreichen, wenn wir jetzt nicht eine bessere Qualität hinkriegen. Also für mich spricht jetzt, also es gibt unterschiedliche Kriterien oder Kennzahlen, die wichtig sind bei einem Neubau der Halle. Und das, also allein nur die Kapazität reicht aus meiner Sicht nicht. Also das ist mir zu eindimensional, sondern es geht letztendlich um die Qualität der Halle. Also jetzt nur als Beispiel. Und das ist auch nicht despektierlich gemeint. Jetzt am Freitag haben wir ja ziemlich den Sack voll gekriegt in Chemnitz, ja. Und natürlich haben die eine Halle und natürlich wird da jeder Fleck dieser Messehalle versucht zu belegen mit Sitzplätzen und so weiter und so fort. Aber es gibt halt 1A-Plätze, es gibt aber auch 1B, 1C, aber natürlich auch die D-Plätze. Ja. Und aus meiner Sicht brauchen wir eigentlich für unser Produkt, das spreche ich jetzt für mich individuell, also wenn ich jetzt einfach auf die Liga gucke, wäre es mein Wunsch, wenn wir Top-Hallen haben mit Top-Plätzen, natürlich ein bisschen angelehnt an das Runde von unserer Arena, wo man sagen kann, ey, wir haben jetzt eine Plätze unterm Dach, wo wir Fernglas brauchen und da platzieren wir noch die gegnerischen Fans hin, sondern im Prinzip jeder Platz hat eine fast ähnliche Qualität. Natürlich, wenn man direkt am Spielfeldrand steht, dann natürlich nicht. Dann geht es um die Hospitality-Plätze, die ausreichend sein müssen, um auch Wachstum zu generieren. Ja. Und das ist, sage ich mal, ein bisschen auch bei der Entscheidung leider ein bisschen untergegangen aus meiner Sicht. Aber sei es drum. Es ist halt so, wie es ist. Für uns ändert sich nichts an der Ausgangslage.
Ja, ja.
Also in zehn Jahren werden wir eine Halle brauchen oder benötigen, beziehungsweise in 7 Jahren, da gibt es dann noch so einen Zwischenschritt, wo man dann mit Eventspielen in Anführungszeichen ausgleichen kann. Also für mich irgendwie so Steigbügel, um sag ich mal, eine Mehrheit zu generieren für so eine Entscheidung. Aber es ist so, wie es ist. Ja, also wir erschrecken nicht und wir sind uns dessen bewusst, wenn wir die Ziele nicht erreichen, dann sind wir weg. Aber wir werden uns auch dessen bewusst, wenn wir nicht diese Standards angehoben hätten, dann wären wir auch nicht da, wenn wir nicht an diesen Zielen arbeiten würden.
Ich stelle es mir relativ schwer vor in einer Stadt wie Crailsheim, ich glaube mit so rund 30.000, 35.000 Einwohnern, eine 4.500er Halle jedes Mal voll zu bekommen. Ist das in eurem Hinterkopf irgendwie oder ist das für euch selbstverständlich, dass ihr das schafft?
Nö, das ist überhaupt nicht in meinem Kopf. Also wenn ich jetzt schon sagen würde, ich schaff's nicht, dann kann ich ja gleich aufhören. Also wenn Heidenheim es schafft, eine 20.000er Stadion zu kriegen in der zweiten Fußball-Bundesliga, dann behaupte ich, dass wir das allemal schaffen, vor allem, weil wir das attraktivere Eventprodukt haben, also Event oder beziehungsweise den attraktiveren Sport. Und jetzt in Kombination mit Dein und Herrn Seifert sehe ich da natürlich Potenzial, dass wir da noch viel mehr an Zuschauer gewinnen können in der Zukunft. Ja. Mhm. Also das ist schon eine Zusammenspiel von vielen Faktoren oder Entwicklungen, die man sehen muss. Also warum kommen zum Spiel 20.000 in der zweiten Liga Fußball? Also jetzt mal ehrlich, ja. Also warum sollen wir das nicht schaffen können? An unserem Standort Heidenheim hat 20.000 Einwohner mehr. Ja, also in der Relation haben wir sowieso die meisten Zuschauer pro Einwohner im Landkreis hier in Deutschland. Also da haben wir bessere Kennzahlen wie Berlin oder München, jetzt mal provokant gesprochen. Ja, aber natürlich, Kühe zählen ja nicht als Zuschauer. Also von daher müssen wir halt noch mehr ran. Also es ist eine Herausforderung, keine Frage, aber ja, also es liegt an uns, was wir draus machen.
Martin, du hast die Abstimmung angesprochen.
Ja.
Das haben uns viele Hörer auch gefragt. Es hieß ja in der Pressemitteilung von der BBL, die Abstimmung erfolgte mit großer Mehrheit. Wie groß war denn die Mehrheit und welche Bedenken wurden denn dann doch geäußert an diesen Visionen, die man sich jetzt zum Ziel gesetzt hat?
Naja, also wenn man, sagen wir 18 Einzel, also die BBL besteht ja aus ihren Einzelstandorten. Ja, und natürlich, Präsidium hat ein gewisses Interesse. Die Euroleague-Vertreter haben ein gewisses Interesse. Also wir sprechen eigentlich im übertragenen Sinne von Superleague-Teilnehmern, was ja im Fußball sehr verpönt ist, aber im Basketball irgendwie akzeptiert ist bei Bayern München. Wundert mich ein bisschen, auch wieder provokant, aber ist halt so. Ja, also ich habe halt mein Hauptaugenmerk auf die BBL, weil das ist unser Bread and Butter. Ja, davon leben wir als Standort und davon leben die meisten unsere Mitwettbewerber oder die anderen BBL-Standorte genauso. Also im Prinzip, ja, ist es von der Ausrichtung her, von Interesse, dass wir in den Top-Ligen irgendwie top dastehen. Aber wir stehen schon top da. Wir haben ja Bayern, die da gut dabei sind. Wir haben Alba, die gut dabei sind. Aber dass wir, sage ich mal, die höchsten Nebenkosten in Europa haben, wird mit keinem Wort erwähnt. Das Brutto gleich Netto in vielen von den Standorten vorherrscht in Europa. mit keiner Silbe. Also, dass die Standards unserer Hallen das mit weitem übertreffen, also auch durchschnittlich. Also hier in ganz Europa haben wir die besten Hallen mit, definitiv. Also gut, Spargel vielleicht noch. Aber was ist da sonst noch drumherum, wenn man die ganzen Euroleague-Standorte ausblendet? Also von daher, denke ich, sind wir schon auf eine ganz, gehen in eine ganz gute Richtung. Aber wir haben natürlich mit Sachen zu kämpfen. Die sind von der Politik und vom Gesetzgeber vorgeschrieben. Und damit müssen wir klarkommen. Jammern nicht drüber, aber es ist halt so. Mhm. Ja.
Das sind ja dann schon ambitionierte Ziele. Der Basketball aber ist eher traditionell ja in diesen, ich sag mal, kleineren Standorten in Deutschland bisher eigentlich zu Hause. Ich denke da an Crailsheim, an Göttingen, an Würzburg, Bayreuth, Ludwigsburg, Weißenfels. Das sind ja alles eher kleinere Städte. Ist da vielleicht nicht die Gefahr dann mit solchen Ambitionen, dass die Ambitionen quasi den Standorten davonlaufen, dass es die Standorte einfach nicht mehr schaffen, mitzuhalten und vor allem auch, wenn wir auf die Pro A gucken, dann die der Aufstieg noch viel schwieriger ist, als es sowieso schon ist. Wir haben in den letzten 3 Jahren, glaube ich, nur jeweils einen Aufsteiger gehabt, weil es der jeweils andere nicht stemmen konnte.
Das ist natürlich eine andere Frage, die haben wir uns natürlich auch gestellt, aber scheint, gab eine klare Mehrheit, die gesagt hat, okay, wir müssen in die Richtung gehen, wir müssen die Vorgaben einfach mal setzen und generell ist es halt einfach so, also fressen und gefressen werden und wer in die erste Liga will, muss sich an Erstliga-Luft gewöhnen. Also ich glaube, wir waren mit der letzte Standort, der sich erst in der ersten Liga so richtig noch entwickeln konnte. Also jetzt mit den Vorgaben keine Chance. Also auch mit den 3 Millionen von früher, also oder jetzt von ein paar Jahren, hätten wir auch keine Chance gehabt. Also im Prinzip musst du ja schon in der zweiten Liga anfangen, ganz klar strategisch an dieses Thema ranzugehen. Das hat Chemnitz gemacht, das hat Rostock zwangsweise gemacht, weil sie es halt nicht geschafft haben, früher aufzusteigen. Chemnitz hat auch ein paar Ehrenrunden gedreht. Wir sind zufällig im ersten Jahr oder im zweiten Jahr Playoff-Teilnahme mehr oder weniger zufällig mit einem absolut unterdurchschnittlichen Zweitliga-Etat hat uns praktisch bis ins Finale gespült. Natürlich kann man sagen, gute Arbeit mit wenig Möglichkeiten oder aus dem Wenigen das Beste rausgeholt. Aber also den Fall wird mit Sicherheit da wird verdammt schwierig zu werden, so einen Sprung dann hinzukriegen. Ja, also das sehe ich natürlich auch als herausfordernd, aber ganz ehrlich, wer schafft jetzt schon in der zweiten Liga die Voraussetzungen gerade? Keine Wissenschaft hat. Also Nürnberg würde es schaffen, sie können es ja mit Eventspielen ausgleichen, dann können sie weiterhin in ihrer Multiturnhalle in Nürnberg spielen. Trier schafft es von den Zuschauerzahlen her. Also es sind ja schon mal 2 Standorte. Leverkusen hat die Lanxess-Arena ums Eck. Ja, also ein bisschen auch provokant jetzt einfach mal dargestellt. Ob ich das jetzt gut finde oder schlecht, aber es gab ein paar Nein-Stimmen. Ja.
Lass uns noch zum Abschluss kurz über die Medienarbeit sprechen. Da ist ja auch ein Triple-Double ist auch im Triple-Double mit inbegriffen. Auch da soll es eine Verdopplung geben. Welche Rolle spielt da der neue Medienpartner und wie schwer ist es da als kleiner Club einen zweiten offiziellen Pressemenschen mit einzustellen? Ich glaube, bei euch ist ja die Presseabteilung wesentlich größer, wie ich das weiß.
Also die Presseabteilung ist bei uns größer wie unsere Vermarktungsabteilung. Also die ist nämlich genau doppelt so groß. Wir haben 2 Leute, die sich um Sponsoring kümmern. Das bin ich und mein Mitarbeiter Herr Lienert. Und wir haben im Medien- und Öffentlichkeitsbereich 4 Leute, praktisch vollumfänglich, fast vollumfänglich. Wir haben einen Grafiker dabei, der uns natürlich auch in anderen Bereichen zuarbeitet. Aber die 4 schmeißen im Prinzip den kompletten Presse-, Öffentlichkeit- und Social-Media-Bereich. Also da haben wir, sage ich mal, schon die Regularien, die jetzt auch verschärft worden sind, beziehungsweise ein weiterer hauptamtlicher Mitarbeiter jetzt gefordert wird von den Regularien her. bei mir schon längst erfüllt, schon seit 2 Jahren. Und weil wir es brauchen, weil wir wissen, dass wir es brauchen. Also wir warten jetzt nicht darauf, dass Dein jetzt kommt und uns sagt, hey, ihr müsst mehr machen. Aber wir haben jetzt wahrscheinlich mit Dein erstmals die Möglichkeit, noch mehr PS auf die Straße zu bringen. Also mit dieser Öffnung, mit der Teilhabe anderer Medien, also sag mal in der Veröffentlichung. Also klar, man hat in der Vergangenheit darüber geschimpft, Springer und kann man nur, aber es wird keine Konstellation für den deutschen Basketball geben nach dieser Möglichkeit, die mehr PS auf die Straße bringen kann und vor allem neue Gruppen auch ansprechen kann und wir vielleicht das doch aus unserer Blase ein bisschen ausbrechen können.
Martin, ein letztes Thema, weil auch dazu hat sich ein Hörer bei uns gemeldet. Ein Teil des Basketballs, ein Hörer. Der okay, gerne vergessen wird, was Professionalisierung angeht, sind die Schiedsrichter. Das ist ja auch so ein Thema in der BBL. Wir haben wenige Profi-Schiedsrichter. Wie soll denn in diesem Bereich die Entwicklung vorangehen? Soll auch die Qualität verdoppelt werden binnen der nächsten 10 Jahre? Wie steht man da als Clubverantwortlicher, als Liga dazu?
Da ich schon auf irgendwelchen Listen schon notiert bin, ist es schwierig, da eine ehrliche Antwort drauf zu geben oder eine aussagekräftige. Aber natürlich müssen die sich weiterentwickeln. Aber dieser Bereich ist natürlich heilig, ist auch beim BBB angegliedert, also sozusagen outgesourced, aus welchen Gründen auch immer oder aus der Historie heraus. Und ja, da bin ich nicht so im Thema drin, will mich da aber auch nicht zu sehr emotionalisieren lassen. Also natürlich muss man über professionelle Strukturen sprechen. Also die Ansprüche werden höher, die Spiele werden wichtiger. Wenn man sag ich mal, also sieht, wie die Wertigkeit gestiegen ist. Wir haben jetzt auch unseren Umsatz fast praktisch auf Vor-Corona-Niveau wieder angehoben als Liga, also ligaweit gesehen. Und ja, da dürfen die Schiedsrichter natürlich nicht drunter fallen, aber ganz ehrlich, also die Schiedsrichter sind beim BBB angestellt und die lassen sich sowieso nicht viel da in ihr Bereich reinreden. Eine gewisse Neutralität muss man da auch an den Tag legen. Also das ist leider nicht meine, also was heißt leider, das ist nicht meine Baustelle, da irgendwelche klugen Kommentare abzugeben. Die gebe ich schon genug ab beim
Spielen. Du hast wahrscheinlich genug andere Baustellen, bis ihr dann 2032 die letzten Vorgaben auch erfüllt. Wir lernen, Kreisheim hat schon relativ viel davon erfüllt. Es überfordert euch nicht, auch als kleiner Standort, und es ist als Zugpferd auf jeden Fall gar nicht schlecht, da solche Kriterien in der Liga zu etablieren, auch wenn sie erstmal für die Kleinen auch als hohe Hürden wahrgenommen werden könnten.
Naja, also gerade diese Hürde in 10 Jahren, die 6-Millionen-Grenze zu knacken, wir haben hohe Ausgaben, wir haben höhere Ausgaben im Vergleich zu anderen Standorten, also prozentual gesehen. Und das sorgt natürlich schon für Kopfschmerzen und sorgt natürlich für einen ganz anderen Antrieb, in dem Bereich erfolgreich zu sein. Aber wie gesagt, also wir küssen gerade unsere Region wach, was das Ganze anbelangt. Und wir haben nicht das Gefühl, dass wir am Ende der Fahnenstange sind, was die Vermarktungsmöglichkeiten hier angeht. Also unsere Region ist leistungsstark. Sie haben wenige Aushängeschilder. Also man muss sich ja vorstellen, du hast einen Bundesligaverein eigentlich direkt vor Ort, der Werbung deutschlandweit, mittlerweile international auch schon beim Sportpublikum für Aufmerksamkeit sorgt. Und das zweithöchste der Gefühle ist das Kreisheimer Volksfest, ja, mit einer Reichweite von, sagen wir mal, regional gesehen von 50 Kilometern, Einzugsgebiet für 3 Tage, wo dann die ganze Stadt leicht benebelt ist, ja. Und dann ist auch noch das Heimatmuseum mit 2000 Besuchern, das sind unsere Highlights hier. Und da muss man halt dann einfach sagen, ey, vielleicht sind die Merlins doch was wert. Also zumindest die Industrie und die Unternehmen hier in der Region erkennen die Vorteile einer Partnerschaft mit uns, zumindest.
Ja. Sehr gut.
Und das müssen wir jetzt noch weiter verstärken. Ja, genau.
Viel Erfolg dabei. Danke, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns drüber zu sprechen aus der Sicht von den kleinen Clubs über dieses Zukunftspapier. Sehr interessante Einblicke und dann viel Erfolg für den Rest von der Saison auf jeden Fall. Wir hören uns bestimmt nochmal.
Florian, drück uns die Daumen, dass wir es schaffen. Ja, wir wollen weiterhin als Hauptclub in dieser Liga sein.
Sehr wohl, mach ich.
Alles klar.
Wir hören uns. Bis dann.
Danke dir, Martin.
Ciao. Danke, Martin. Ciao.
Danke.
So, Robert, ich finde es eigentlich ziemlich interessant, gerade aus der Sicht von den kleinen Clubs, dass sich da, es war ja viel zu lesen jetzt in einschlägigen Foren und auch auf Twitter, dass da viel Kritik dran geübt wurde. Ich finde aber, dass die Kritik eher von extern geübt wird, als dann von den wirklich Betroffenen, oder?
Ja, klar, sehe ich auch. Also ich finde es schon spannend und ich finde auch diese anpackende Herangehensweise von Martin Romig und dem Standort Kreis ist super gut. Ein Punkt, den er mit reingeworfen hat, das fand ich ganz spannend. Ich glaube, dass es einfacher ist für kleine Clubs, wenn sie jetzt bereits in der BBL sind, wenn wir jetzt aber dann an Standorte denken, die vielleicht gern in die BBL wollen, in der Pro A, Vechta beispielsweise oder Gießen möchte vielleicht zurück. Das wird natürlich super schwierig, da dann den Sprung zu schaffen. Das, glaube ich, hat Martin Romig ja auch eingeräumt. Das wird dann schon eine extreme Herausforderung, den Sprung Pro A BBL zu schaffen. Aber wenn man jetzt in der BBL ist, muss man einfach versuchen, wie er es gesagt hat, die PS auf die Straße zu bringen, die Entwicklung, die gut ist in den letzten Jahren, einfach weiter voranzutreiben. Und 10 Jahre sind auch eine lange Zeit. Und dann werden wir sehen, wo wir 2032 dann wirklich stehen. Wir haben das Ziel, beste Liga Europas 22, ja auch nicht erreicht. Aber es, glaube ich, hat dem Basketball in Deutschland schon geholfen. Und solche ambitionierten Ziele, glaube ich, schieben die Entwicklung einfach nur an.
Ja, ganz interessant. Ich habe darüber meine Bachelorarbeit damals geschrieben, über das Thema 2022 die beste Liga in Europa zu sein. Und habe dazu auch mit Alexander Reil gesprochen, mit dem Präsidenten der Liga, der damals schon Liga-Präsident war. Und der hat gesagt, das ist gar nicht unbedingt ein Ziel, das man unbedingt erreichen will, aber man will halt die Messlatte so hoch setzen, dass man dann möglichst viel erreicht. Ob man dann schlussendlich das Ziel auch tatsächlich erreicht oder ob man sich einfach nur krass weiterentwickelt hat, ist dann erstmal zweitrangig. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, das vielleicht auch nochmal so als Hintergrund für dieses Zukunftspapier 2032, dass das da vielleicht auch gar nicht, also das sind natürlich harte Zahlen, die harten Zahlen müssen natürlich erreicht werden, aber das jetzt zum Beispiel mit dem internationalen Erfolg, den man verdoppeln möchte, ja, ist halt, wie gesagt, schwer messbar, vielleicht über irgendeine Scorecard, wie sie es vorhaben, aber so richtig, ich fühle es noch nicht so richtig, ich sehe das noch nicht, vielleicht bekommen wir da noch mehr Einblicke in den nächsten Wochen. Lass uns noch zwei Dinge ganz kurz ansprechen, nur weil das Martin Romig auch gesagt hat, Pro A, BBL, da gibt es ja jetzt auch eine neue Idee. Ich kann mir auch vorstellen, dass da, ohne es zu wissen, der Medienpartner sicherlich ein bisschen mitgerührt hat, im neuen Pokalsystem das kommen soll. Es ist ja so, dass also auch ein paar Pro A-Clubs mit eingebunden werden sollen in diesen neuen Pokalmodus, die ersten 6, wie man hört. Also das ist ganz interessant. Und dabei ist aber noch nicht ganz sicher, ob das dann wirklich klappt, weil die Pro A, glaube ich, so ein bisschen überrumpelt wurde mit diesem Vorschlag. Also das wurde noch nicht schlussendlich ausdiskutiert, was man so im Hintergrund hört. Kann mir aber auch nicht wirklich vorstellen, dass sie sportlich etwas dagegen hätten. Soll dann auch übrigens, wie ich gehört habe, mit Heimrecht für den jeweils kleineren Club da ausgehen. Das wäre natürlich was sich ganz viele Fans gewünscht haben und was dieses Pokalfeeling wieder so ein bisschen zurückbringt. Das, wie gesagt, glaube ich auch mit dem Medienpartner Dein da die Antriebswelle dahinter. Und dann hatten wir noch was, ein Thema, ah ja, die Play-Ins. Da muss man natürlich auch noch kurz drüber sprechen, Robert. Das ist auch neu, was dann kommen soll. Finde ich aber auch nicht ganz uninteressant, muss ich ehrlich sagen.
Ja, verbreitert ein bisschen das Playoff-Geschehen. Vielleicht verringert es die Anzahl der Spieler in dieser sauren Gurkenzeit, wie man sie oft nennt, wenn ein Team irgendwie auf Platz 12, 13 steht, nach unten geht nichts mehr, nach oben geht nichts mehr, dann tröpfelt die Saison irgendwie so aus. Das könnten die Play-Ins verhindern, nämlich indem der Tabellenzehnte noch Chancen hat, eben in die Playoffs einzusteigen, in quasi so ja Ausscheidungsspielen zwischen vier Teams, die eben auf den Plätzen 7, 8, 9 und 10 stehen. Ja, wie kann ganz konkret der Modus dort sein soll, glaube ich, ist noch nicht klar. Es heißt, es sollen bis zu 3 Spiele sein. Das spreche für Einzelspiele, also Do-or-Die-Spiele, was die Spannung angeht, natürlich extrem lohnenswert wäre. Im Eishockey kennt man es von kurzen Serien. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal nachhören. Und wir werden ja auch demnächst nachhören bei der Easy Credit BBL. Dann, glaube ich, können wir noch konkreter über die Modi sprechen. Sowohl im Pokal, was da angedacht, als auch in den Play-Ins.
Ja, Play-Ins finde ich, muss ich sagen, ganz spannend, weil sie eben gerade für die kleineren Teams, die dann Platz 7, Platz 8 erreichen, das war ja zuletzt schon immer so, dass es dann da gegen Alba oder gegen die Bayern ging meistens und dann hast du da halt ein Heimspiel in den Playoffs und dann fährst du nach Hause und das Ding ist dann rum, so ein bisschen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, einfach dann noch vielleicht 1 oder 2 Spiele mehr zu haben, vielleicht auch nochmal ein Heimspiel, vielleicht wird es auch auf neutralem Boden gespielt, weiß ich nicht, aber insgesamt steht dir noch 1, 2, 3 Spiele mehr als Vermarktung zur Verfügung. Dazu die Chance für Platz 9 und 10 auch noch in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, das ist einfach nochmal eine zusätzliche Würze, die es da reinbringt. Und wie so oft kann man sich auch da von der NBA was abgucken. Das haben die etabliert und da läuft das ja auch ganz gut. Das ist auch immer noch dort State of the Art und deswegen finde ich das ganz gut, wenn man das damit reinnimmt. Also ich finde, ich stehe dem Ganzen positiv entgegen und freue mich da sehr drauf, wenn wir das dann das erste Mal zu sehen bekommen. So, dann lass uns mal das Zukunftspapier erstmal zumachen. Wir werden da vielleicht unter der Woche nochmal ein kleines Spezial für euch abliefern. Da könnt ihr mal gespannt in euren Podcatcher gucken. Über die Woche vielleicht kommt da was. Könnte auf jeden Fall eine interessante Geschichte werden. Aber Robert, lass uns jetzt nochmal zum Sportlichen kommen an diesem Spieltag. Wir haben einige Spiele, die wir jetzt im Two-Minute oder vielleicht eher sogar noch im One-Minute-Drill abreißen wollen, um da alle auf dem neuesten Stand zu halten. Um dann später über die Starting Five noch die TSO Overtime und das Spiel Lubu gegen beziehungsweise Ludwigsburg in Berlin zu besprechen. Ich würde sagen, wir fangen an. Two-Minute-Drill, maximal 2 Minuten. Du hast Vorrecht. Schnapp dir ein Spiel und leg los.
Ja, in Anbetracht der Länge unserer Folge machen wir vielleicht wirklich einen One-Minute-Drill draus. Wir haben ja ganz viel Basketball gesehen, unter anderem das Spiel Würzburg gegen die Rostock Seawolves. Und die Würzburger haben es jetzt wirklich mal geschafft, ein Spiel auch konsequent zu Ende zu bringen im letzten Viertel. Das war ja vor der Länderspielpause immer wieder das Problem der Würzburger. Gut gespielt und dann doch verloren. Jetzt ist es gewesen, gut gespielt und gewonnen, nämlich 97-87 gegen Rostock. Ja, angeführt von einem ganz starken Cameron Hunt, der 9 von 12 aus dem Feld wirft, 13 von 14 Freiwürfe einnetzt für insgesamt 31 Zähler. Ja, Stan Whittaker auch gewohnt stark, 16 und 8 aufgelegt. Also es war ein verdienter Sieg, vor allem wegen eines starken Schlussviertels. Also die Würzburger immer wieder in Führung, Rostock kam zurück, aber das letzte Wort hatten diesmal wirklich die Jungs vom Main und dementsprechend auch verdient der Saisonsieg Numero. Jetzt muss ich kurz auf die Tabelle gucken, Stacki, hilf mir. Die Würzburger stehen bei
2?
2.
Hätte ich jetzt getippt.
Wir müssen mal kurz die Tabelle aufmachen.
Warte, ich kann es dir sagen. Es ist 3-4.
3-4 und das finde ich für die Würzburger ein ganz passabler Saisonstart. Eine Mannschaft, die mir wirklich gut gefällt. Aber jetzt eine Minute rum. Ich passe den Ball zu dir. Ich glaube, Chemnitz-Crailsheim steht an.
Ja, so sieht's aus. Chemnitz gegen Crailsheim und die Chemnitzer haben sehr deutlich die aktuellen Crailsheimer sportlichen Probleme aufgedeckt. Die liegen nämlich hauptsächlich in der Defensive. 61 Punkte in Halbzeit 1 erzielt, nach dem dritten Viertel bereits 85 Punkte auf dem Konto gehabt. Dort schon mit 21 Punkten geführt. Das erzählt auch so ein bisschen die Geschichte dieses Spiels. Dank eines guten letzten Viertels haben es die Crailsheimer nochmal so ein bisschen gerade gebogen, dass es dann nur minus 12 waren, aber insgesamt Chemnitz überlegen. Die Crailsheimer aktuell mit riesengroßen Problemen in der Guard-Verteidigung und dazu mit 2 fast baugleichen Center-Modellen, die sie da mit Midgard und Boggy haben. Das passt irgendwie alles noch nicht so richtig zusammen bei den Hakro Merlins. Gerade in der Defensive haben sie aktuell, ich habe da mal in die Advanced Stats reingeguckt, ein Defensivrating von atemberaubenden 125. Das ist genauso schlecht wie das vom MBC. Und ich glaube, dazu muss ich dann nicht weiter was hinzufügen. Das war am Schluss das Problem, warum Crailsheim verloren hat. Schon wieder über 100 Punkte kassiert. Dazu die Niners mit richtig guter, breiter Mannschaftsleistung. Da hat Filipovic von der Bank kommt 19 Punkte eingestreut. Suschinskas mit 20, Velička mit 19. Kevin Jebo, der noch 12 dazugelegt hat, ebenfalls von der Bank kommt. Und Jonas Richter auch wieder mit einem guten Spiel mit 16 Punkten. Chemnitz gewinnt das Ding gegen die Hakro Merlins Crailsheim, ist damit bei 3-2 nach 5 Spielen. Die Hakro Merlins Crailsheim auch mit 2-5 nach 7 Spielen. Und Martin Romig wollte uns sportlich dazu erstmal nichts sagen. Es ist nicht seine Position, da sportlich Bezug dazu zu nehmen. Deswegen haben wir ausschließlich mit ihm über das Thema Zukunftspapier der BBL gesprochen. Also das dazu, um das nochmal abzurunden. Und jetzt wieder du, Robert.
Ja, du hast den MBC schon erwähnt, Stucky. Defensiv problematisch. Gegen die Bayern ging es, was die Defense angeht, eigentlich ganz in Ordnung. 82 Punkte kassiert, selbst allerdings nur 69 gemacht. Daher ja die erwartungsgemäße Pleite gegen die Münchner Bayern, die aus einem Euroleague-Spieltag kommen, gegen Olympiakos verloren haben in heimischer Halle, auch von einer Grippewelle heimgesucht wurden, zusätzlich zu Elias Harris, zu Niklas Wimberg, jetzt auch noch Cash Winston ausgefallen. Dennoch war es eine breite, stabile Mannschaftsleistung der Bayern, angeführt von Augustin Rubit mit 23 Punkten. Nils Giffey, super Allround-Spiel, 15 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists. Und wir haben einen neuen Spieler, den jüngsten, der jeweils in der BBL gescored hat. Ivan Karchenkov, 16 Jahre und 2 Monate alt, 5 Punkte aufgelegt. Ein Zweier, ein Dreier verwandelt für die Bayern. Den Jungen sollte man im Auge behalten. Der hat wirklich extrem viel Talent, ist auch, ja, was die Gene angeht, gesegnet. Also der Papa ein guter Spieler gewesen, ich glaube der Opa auch. Also das könnte perspektivisch, wenn wir mal Richtung 2032 gucken, da ist er nämlich auch noch gar nicht so alt, sondern in seinem besten Alter, ein ganz interessanter Mann werden. Ja, und beim MBC haben wir zwei Neuzugänge, Charles Callison und Mitch Bellock, die beide ja ein überschaubares Debüt geliefert haben. Callison 3 von 12 aus dem Feld, Bellock nur 14 Minuten, 5 Punkte. Undankbarer Auftaktgegner, die beiden gilt es jetzt zu integrieren, um in die Erfolgsspur zurückzukehren.
Ja, nächstes Spiel dann. Brose Bamberg gegen Fraport Skyliners. War ja ein richtiges Kellerduell, beide vor diesem Spiel, nur mit einem Sieg bis dahin. Also der Druck groß und die Bamberger sind mit diesem Druck wesentlich besser umgegangen. Und das hat vor allem mit verbessertem Zusammenspiel zu tun und mit Überlegenheit im Rebound. 28 Assists stehen am Schluss zu Buche bei Brose Bamberg. Das ist ein absoluter Top-Wert. Und wenn wir sie bisher für das mangelnde Zusammenspiel kritisiert haben, dann dürfen wir sie jetzt auch mal loben für das gelungene Zusammenspiel. Unter anderem war dafür verantwortlich der neue Mann, Patrick Miller, mit 13 Punkten und 6 Assists, die er gespielt hat. Dazu Patrick Heckmann mit 5 Assists und auch Amir Bell mit 6 Assists sogar. Also Bamberg mit einer richtig guten vor allem ersten Halbzeit, haben zur Halbzeit schon 57-36 geführt, hatte auch damit zu tun, dass bei den Fraport Skyliners der neue Mann noch nicht mit dabei ist. Der ist nicht eingesetzt worden. Marcus Lewis, der jetzt gekommen ist, der ihnen vielleicht in Zukunft weiterhelfen könnte. Dazu Lorenz Brennecke ausgefallen und eben noch ein zweiter Big Man. Ah, hier, Martinas Geben, auch noch ausgefallen. Ganz wichtiger Spieler bei den Frankfurtern, für die dann schlussendlich nichts zu holen war. Brose Bamberg gewinnt das Ding relativ souverän oder sagen wir sogar sehr souverän am Schluss und holt sich damit den zweiten Saisonsieg. Ganz interessant, Vaidas Karanjauskas ist mit Absicht draußen gelassen worden. Da werden wir die weitere Entwicklung in Bamberg genau beobachten. 100-83 heißt es am Schluss. Bamberg fährt damit Sieg Nummer 2 ein. So stehen sie jetzt 2-5 in der Tabelle auf Platz 16.
Ja, ein Nachbarschaftsduell in der Tabelle haben wir jetzt auch, nämlich die Basketball-Löwen Braunschweig waren zu Gast bei Medi Bayreuth und sind tabellarisch eben gleichgezogen durch einen hauchdünnen Erfolg in letzter Sekunde. 77-76 hieß es da, nachdem Medi Bayreuth, ich meine, über 39,5 Minuten geführt hatte. Ja, dreht am Schluss Braunschweig das Spiel, angeführt von Braden Hobbs, der ja die entscheidenden Plays gemacht hat. Bayreuth super ins Spiel gestartet, 24-8, sich schnell abgesetzt, hat diesen Vorsprung auch verwaltet und eigentlich hatte Bayreuth auch immer die richtigen Antworten. Ignas Sagiunas, bester Mann bei Bayreuth mit 24 Zählern, hat immer wieder, vor allem von außen, einen Wurf gesetzt. Ich glaube, es war dreimal, als Braunschweig wieder auf 8 oder 7 Punkte dran war, hat er wieder einen Dreier getroffen. Aber am Ende hat es doch nicht ganz gelangt. Für Medi, die verletzungsbedingt Basti Doret verloren haben, schon ganz zu Beginn des Spiels. Ja, ein ganz bitterer Abend für Medi. Umso glücklicher die Basketball-Löwen Braunschweig, die eben angeführt von einem überragenden Benedikt Turudic, der hat 18 Zähler aufgelegt, ihren zweiten Saisonsieg einfahren. Und ich glaube, für das Selbstvertrauen der jungen Mannschaft extrem wichtig, dieser Erfolg in Bayreuth. Beide Teams jetzt mit 2 Siegen im hinteren Mittelfeld der Tabelle.
Ja, wir machen weiter mit einem 22-16 und einem 16-22. Das waren nämlich die ersten beiden Viertel im Niedersachsen-Duell zwischen Oldenburg und Göttingen. Also stand es zur Halbzeit dann 38-38 und dann kam die Oldenburger Stärke. 30 Punkte offensiv gemacht, 13 defensiv nur zugelassen. Die starke Defensive hat zu guter Offense geführt, wie man das kennt. Und im letzten Viertel konnten es die Göttinger dann nicht nochmal aufholen. Da war es dann wieder ausgeglichen. Also dieses dritte Viertel entscheidend zum Ausgang. 93-75 zugunsten von Oldenburg. Dort Tanner Leisner mit 25 Punkten, herausragend gute Quoten und ein Plus-Minus-Wert von +23. Den er da aufgelegt hat. Dwayne Russell mit 15 Punkten, zweitbester Scorer im Team, Plus-Minus-Wert von +19. Auf Seiten von Göttingen war Moment hier Mark Smith der beste Scorer. Ansonsten Till Pape, Harald Frey und Gino Crandell mit zweistelligen Punkteausbeuten. Ansonsten war es dünn, was da von den Göttingern kam. Entsprechend gewinnt Oldenburg diese Begegnung. Wie gesagt, drittes Viertel war da entscheidend. Die Oldenburger stehen damit bei 5 Siegen nach 7 Spielen. Göttingen dagegen, die stehen bei 3 Siegen nach 6 Spielen auf Platz 9.
Jo, das letzte Spiel, Stucky, vom Sonntagnachmittag. Heidelberg gegen Ulm. Mal wieder ein Overtime-Thriller in Heidelberg. 96-106 heißt es am Ende. Ratium vom Ulm schafft es endlich mal aus ihrer Sicht ein knappes Spiel zu gewinnen, nachdem sie eigentlich wirklich über 3 Viertel eine überzeugende Leistung dargeboten haben. Allerdings war das dritte Viertel aus Ulmer Sicht so schwach, dass es ihnen fast das Spiel gekostet hätte. 29-12 ging das nämlich an die Academics aus Heidelberg. Aber dann war es doch die Qualität eines Tommy Kleppers, eines Karim Jallo, die in der Overtime den Unterschied gemacht haben. Robin Christen auch einen ganz extrem wichtigen Dreier getroffen. Ja, ich glaube, da sind einige Steine an Ballast vom Herzen gefallen von Tonno Gavell und von allen Ulmer Spielern. Ja, die immer noch in der schwierigen Situation sind. Ulm ohne die Verletzten Herkenhoff und Zugic mit einer wirklich kleinen Rotation, weil Devin Robinson, der Center, den Verein verlassen hat, nachdem er einen 2-Monats-Vertrag, meine ich, eben hatte in Ulm. Man hätte mit ihm zusammengearbeitet weiterhin, aber der Spieler hat sich anders entschieden, wird sich anderweitig eben umsehen. Daher wirklich kleiner Kader und bemerkenswert in der Overtime auf dem Feld, auf der Position 5, David Fuchs für die Ulmer. Und er hat da wirklich einen soliden Job gemacht. Also Kompliment an die jungen Spieler von Ratio Farm Ulm. Heidelberg, diesmal hat es nicht ganz gelangt mit Drama zum Sieg, aber immer noch eine solide Saison, die die Heidelberger da spielen.
Yo, das war also unser Two-Minute-Drill und damit tauchen wir direkt ein in unsere Starting Five des Spieltages. Und du hast gerade von den jungen Ulmern gesprochen. Da ist ja eher einer von den alten Hasen mit dabei, den du drin hast.
Ja, da habe ich drin Tommy Kleppers. Ich habe ihn gerade schon erwähnt. 8 von 11 aus dem Feld geworfen, 2 Rebounds, 6 Assists, 3 Steals. Effektivster Mann auf dem Court, 31er. Wert in dieser Kategorie, das ist schon richtig, richtig stark gewesen. Auf der 2 gehe ich mit Cam Hunt, den habe ich ja auch schon erwähnt, im Sieg der Würzburger auch eher 31 Punkte aufgelegt. Was die Effektivität angeht, sogar nochmal eins draufgesetzt, 37 in dieser Kategorie. Und auf der 3 habe ich mich entschieden, Stucky, für einen Braunschweiger, nämlich für Brandon Tischler. Der hat zwar nur 10 und 5 aufgelegt, hat dafür aber keinen einzigen Ball daneben geworfen und er hat einen Plus-Minus-Wert von +26. Und das ist in diesem Spiel, in dem die Basketball-Löwen quasi dauerhaft hin und hinterher gelaufen sind, wirklich bemerkenswert. Ja, auf der 4 baue ich mal eine Brücke zu unserer Tissot Overtime, die wir gleich noch haben werden, nämlich Luke Sigma. Er hat passend zu unserem Folgentitel, Martin Romek hat es angesprochen, ein Triple-Double aufgelegt, 11, 10 und 10 in nur 24 Minuten. Ja, war wieder ein typischer Sigma, dieses Spiel gegen Ludwigsburg. Und auf der 5 gehen wir auch ein bisschen klein, wenn ich spiele mit Tanner Leisner, der auch 25 Punkte gemacht hat, 30er Effektivitätswert. Du hast ihn erwähnt im Sieg der Oldenburger gegen Göttingen. Er macht die Starting Five rund aus Kleppers Hand, Brandon Tischler, Luke Sigma und eben Tanner Leisner.
Ja, wir sind da flexibel, was die Position angeht.
Och, so schlecht ist das gar nicht. Also diese 5 kannst du schon aufs Feld schicken.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann lasst uns rübergehen zur Tissot Overtime. Wir haben dieses Mal das Kurzzeit-Live-Spiel für euch in der Tissot Overtime, weil es eben während unserer Sendung gelaufen ist. Wir hatten aber trotzdem die Möglichkeit, drauf zu gucken, rüber zu gucken, wie es denn läuft. Und Alba Berlin gewinnt das Ding gegen Ludwigsburg mit 99 zu 91. Christ Kumatschi, Topscorer mit 17 Punkten, 6 Rebounds hat er dazu abgeliefert. Luke Sigma, bester Spieler, das haben wir schon thematisiert bei den Albatrossen. Was wir noch thematisieren sollten, Maodo Lo wieder mit dabei, wird langsam rangeführt, 17,5 Minuten gespielt. Auch noch nicht so richtig wieder in Topform, was aber nach der Verletzung auch ganz normal ist. Und beim Thema Verletzung und Alba sind wir dann auch recht schnell bei einer ziemlich dicken Rotation, die da aktuell draußen sitzt, Robert.
Ja, Luis Olindi immer noch nicht dabei, Jonas Matisek nicht dabei, Markus Eriksson ja seit einer gefühlten Ewigkeit nicht dabei. Und dann hat man aus Rotationsgründen auch noch auf Gabriele Procida und Ben Lammers verzichtet. Also das zeigt, dass Alba wirklich dieses Konzept des Load-Managements durchzieht, auch wenn sie in der Euroleague aktuell eine schwere Phase haben. Viele Niederlagen am Stück. Für die BBL langt's noch vielleicht. Ein Kompliment für die Ludwigsburger, weil das war wirklich von der Intensität her ein Playoff-Spiel. Also Alba musste sich wirklich strecken, lag im dritten Viertel schon mal zweistellig vorne, Lubu kam zurück und Alba hat wirklich sämtliche Qualität gebraucht, die sie haben, um das Ding zu drehen. Jalen Smith in der letzten Minute, glaube ich, mit 8 Zählern, Sigma mit dem Triple-Double, Thiemann mit einem wahnsinnig wichtigen Dreier aus der Ecke. Also da musste schon viel gut laufen für Alba, damit sie die starken Ludwigsburger eben schlagen. Und das ist durchaus bemerkenswert, weil ich glaube, so stark hätte Ludwigsburg vor der Saison doch die wenigsten hätten sie so eingeschätzt.
Ja, wir ja auch nicht, absolut nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich hatte Ludwigsburg eher so ein bisschen unter den Playoffs verortet. Aber diese Mannschaft ist mal wieder eine große Überraschungstüte, vor allem, weil sie trotz Prentice Hub, der eine wirklich wahnsinnig gute Saison spielt und richtig Spaß macht, wenn er zockt. Trotzdem, finde ich, haben sie insgesamt, glaube ich, die ausgeglichenste Mannschaft, die sie seit Ewigkeiten hatten. Obwohl ja diese Ausgeglichenheit eigentlich immer dieser Ludwigsburger Trumpf war. Aber man hatte dann doch schon diese herausstechenden Charaktere, Jalen Smith, einen Jonah Radabow, die bei John Patrick auch immer ein bisschen mehr durften als andere Spieler. Das hat man dann schon gemerkt. Aber alles in allem finde ich, dass sie so ausgeglichen und damit auch noch weniger ausrechenbar sind, wie in den letzten Jahren nicht. Also das finde ich wirklich herausstechend, auch wenn Prentice Hub da gerade so ein bisschen der Shooting-Star ist, der auch wieder fast 38 Minuten gespielt hat. Alles in allem aber die Ludwigsburger mit einer richtig guten Performance. Ihre Art und Weise des Spielens haben sie sich beibehalten und schaffen es auch, wie immer wieder junge Kerls mit einzubinden. Zum Beispiel Sebastian Hartmann, der vor der Saison gekommen ist aus der zweiten Mannschaft vom FC Bayern und hier fast 17 Minuten spielen durfte in Berlin, hat beim Neckbreaker von Jalen Smith, dieser Dreier, ein bisschen gepennt in der Rotation. Das könnte ihn, glaube ich, die nächsten Wochen ein bisschen Spielzeit kosten. Da war bei David McRae, beim Co-Trainer, draußen dann sogar ein bisschen das Coaching-Brett geflogen. Der war dann not amused. Ich weiß nicht genau, ob es deswegen war. Ich glaube, es ist sehr naheliegend, dass es deswegen war. Also, bisschen schade da, aber ansonsten, der passt auch rein in diese Mannschaft. Mit 7 Punkten überzeugt die Ludwigsburger insgesamt mit einer breiten Mannschaftsleistung und musste auch erstmal schaffen, in Berlin, auch wenn da viele Spieler gefehlt haben, aber das Ding bis in die Schlussminute so knapp zu halten, das ist schon allerhand.
Das ist allerhand und das zeugt einfach von Qualität. Und du sagst, es ist eine ausgeglichene Mannschaft. Da ist ein Isaiah Whitehead, dessen Spielweise man jetzt gut finden kann oder nicht, aber der ist immer wieder da, wenn es Punkte braucht. Und da hat Ludwigsburg eben viele Waffen, viele solche Typen. Whitehead, ein Prentice Hub, der immer wieder in die Bresche springt. Sean Miller, ein Spieler für mich gemacht für die MHP-Riesen. Jonathan Dunn kann von außen immer wieder einen einstreuen. Über Jorman Polas-Bartolo muss man überhaupt nicht sprechen. Justin Johnson, ein super Rollenspieler. Also da ist viel Qualität da in Ludwigsburg. Und ich glaube, sie werden sich vorne in den Playoff-Plätzen etablieren. Und ja, macht Spaß. Die Ludwigsburger Mannschaft, keine Frage.
Ja, auch interessant, die Ludwigsburger in dieser Saison mit der höchsten Pace aller Mannschaften. Also das war schon unter John Patrick eine relativ hohe Spielgeschwindigkeit, die sie da an den Tag gelegt haben. Jetzt spielen sie die höchste Geschwindigkeit in der kompletten Liga aktuell. Und das wird dann auch belohnt mit einem richtig guten Offensivrating, nämlich dem zweitbesten nach dem Telekom Basket Bonn. 122er Offensivrating. Und sie sind ja dafür bekannt, aus vielen Chancen, beziehungsweise mehr Chancen zu haben als der Gegner, durch ihre vielen Offensivrebounds, durch viele Steals in ihrer Spielweise, da mehr Wurfversuche zu haben als der Gegner. Und wenn du dann das Ganze kombinierst mit einer recht effektiven Offensive, wie sie es jetzt aktuell machen, dann läuft es nun mal gut. Und das haben sie jetzt geschafft, auch in diesem Spiel hier wieder hinzuzaubern. Auch wenn wir sagen müssen, dass sie gegen Alba es nicht geschafft haben, mehr Field-Goal-Versuche zu haben, weil Alba es einfach geschafft hat, auch im Rebound ordentlich zu arbeiten und insgesamt den Ludwigsburgern da den Schneid abzukaufen. Hat er auch mit Chris Komaci wieder zu tun, womit wir dann den Bogen schließen können zu diesem Spiel hier im Courtside Live, heute bei uns in der Tissot Overtime. Robert, es gab viel zu besprechen, vieles, was nicht direkt sportlich war.
Ja, war eine richtige Triple-Double-Folge. Also, finde ich, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Viele gute Spiele, ein Triple-Double von Luke Sigma, ein Triple-Double für die BBL. Und es geht mit einem Double-Double weiter, denn in der kommenden Woche Doppelspieltag in der Euroleague. Alba zu Hause gegen Roter Stern und dann in Piräus. Die Bayern machen das Franzosen-Sandwich, spielen bei Asvel und Monaco. Also, es geht schon bald weiter mit hochklassigem Basketball und wir hören uns.
Genau. Und mit hochklassigem Podcast, wie gesagt, haltet mal ein Auge auf euer Podcatcher. Vielleicht kommt da was unter der Woche. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich und bis ganz bald. Ciao, ciao.